Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Ja, wir haben es, Mike. Es hat geklappt.
Hat's geklappt?
Ja, der will nicht nur spielen, ist live. Hallo, Mike.
Hallo, liebe Sarah.
Hallo, lieber Mike.
Verrückt, wir sind live und man kann uns zugucken.
Ich sehe.
Du bist dir sicher, dass es funktioniert jetzt?
Ja, ich bin mir sicher. Ich sehe ja, wie sich ganz viele Menschen einwählen, gerade einer nach dem anderen.
Ah, guck mal, fantastisch. Tut uns leid, dass das irgendwie 5 Minuten später geworden ist. Wir hatten irgendwie noch ein bisschen mit der Technik zu strugglen. Insofern haben wir da ein wenig umbauen müssen. Aber jetzt scheint es zu funktionieren und wie schön, es befüllt sich langsam der Raum. Guck, du kannst es sehen, ich kann es gar nicht sehen.
Ich kann es sehen und es passiert gerade viel und dann kann ich nämlich gleich auch sehen, wenn jemand etwas schreibt.
Guck mal.
Das ist schön. Ach, guck mal, jetzt wird es langsam.
Dann erstmal herzlich willkommen allen da draußen und die so langsam in unseren Raum reinkommen. Es ist ja Fußball-WM und liebe Leute, heute Abend ist irgendwie das erste Spiel und ihr gebt euch noch schöne Live-Folge, der will nicht nur spielen. Das ist auch ganz gut, finde ich, oder? Eine große Ehre, liebe Sarah.
Total. Ich freue mich, dass wir das mal gemacht haben, dass wir das mal schaffen, nachdem wir uns so lange gedrückt haben. Wir sind ja nicht so die öffentlichen Menschen.
Ja, wobei ich weiß auch nicht, ich fand das immer ganz angenehm. Irgendwie so meine Hunde im Background, deine Hunde im Background und man hat noch einen Kaffee getrunken und wir haben über Hunde geredet.
Und, mussten wir heute mal ansehnlich hier sitzen.
Genau. Ich musste meinen Kajalstift nicht nachziehen.
So. Ich habe tatsächlich schon mal aufgenommen mit so einem Turban.
Ja? Guck mal, siehst du. Schön, dass ihr da seid nochmal. Und ich glaube, es ist, wir haben ja gesagt, dass ihr könnt euch einfach einwählen, ihr könnt einfach Fragen stellen, ihr könnt einfach zu allen möglichen Fragen, zu vergangenen Folgen zum Beispiel oder zu Dingen, die euch im Moment gerade bewegen, das ist heute alles drin. Wir lassen uns mindestens mal ein Stündchen Zeit. Und also bombardiert uns gerne zu, auch mit Lob, mit Tadel, mit zeigt uns eure Hunde. Ist es eigentlich?
Aber wie? Die sehen doch uns.
Sie können doch Fotos schicken.
Ja, das stimmt.
Zum Beispiel.
Ach, das stimmt. Auch eine Option. Ich gucke mal, ob das geht. Ich gucke mal, was die Menschen, ob da schon jemand was schreibt. Ihr Lieben, ich hatte schon Panik. Ich bekomme es nicht hin, euch anzuschauen. Hat geklappt.
Guck mal.
Hallo ihr zwei. Hallo zurück. Ach, das sind teilweise auch Namen, die man schon kennt aus Nachrichten. Das ist so schön, euch hier zu sehen. Wie toll.
Wie schön.
Ja, erzähl mal deinen Hundemoment der Woche.
Da bist du mir wieder zuvor gekommen. Das ist ja unglaublich.
Ich sehe gerade, hier schreibt jemand, man sieht unsere Gesichter nicht. Na, das ist aber schlecht.
Oh, das wäre bitter.
Und wieso? Ach, weil wir sind im Querformat, oder? Ah, Mensch, kriegen wir das denn noch anders hin? Ach, vielleicht kann man das Bild anders sortieren hier. Ihr müsst uns verzeihen, das ist unser
Layout.
Erstes Mal. Wo gibt's das?
Unten steht bei mir Layout.
Ah, Moment. Ah, ich glaube, wir kriegen es vielleicht dann, Lolli.
Das wäre natürlich fantastisch, wenn man uns das verrückterweise auch noch sehen könnte.
Mal gucken, ob das jetzt besser ist. Vielleicht passiert gleich was mit dem Bild. Ihr haltet uns gerne auf dem Laufenden.
Unbedingt.
Ich habe euch bis eben gesehen und nun nicht mehr, jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir weg optisch, aber ich hoffe noch zu hören.
Diese Technik. Wir holen das auf. Also die 5 Minuten, die jetzt hier draufgegangen sind, ne, die ihr euch Zeit genommen habt und ihr seht uns nicht. Und es passiert auch noch nichts, außer dass Sarah mir die Frage gestellt hat, wie war dein Hundemoment der Woche? Guck mal, jetzt ist es jetzt nicht so anders aus.
Ich glaube, das wäre besser. Hört ihr uns denn noch? Ich sehe euch nur noch ganz klein auf der rechten Seite. Mist. Ich glaube, man sieht dich, Mike.
Mich nur? Das ist ja nur die Hälfte, das geht nicht.
Leute, wir müssen da unbedingt dran arbeiten. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht wirklich, wie das geht. Wir haben ja ein Programm, mit dem wir diese Podcasts immer aufnehmen. Und mit diesem Programm haben wir jetzt gedacht, versuchen wir direkt in Instagram rein zu streamen. Und das scheint gar nicht so einfach zu sein. Also Hut ab an alle Content-Creator, die das immer so machen. Ich bin begeistert, ich kann es nicht.
Ja.
Seht ihr uns, Leute, schreibt mir mal. Hören geht, ein halbes Gesicht. Hören ist auch gut, Bild auch. Ah, jetzt gerade schreibt jemand, Bild ist auch gut.
Guck mal.
Ich kann mir vorstellen, das hängt davon ab, wo man zuschaut vielleicht. Ob man das mit dem Handy macht oder ob man das mit dem Laptop macht. Und ob man im Quer- oder im Hochformat schaut vielleicht.
Naja, das macht nichts. Bald gibt es uns bei Netflix, dann könnt ihr dann immer gucken, wann ihr immer wollt.
Was wir auf jeden Fall machen, auch im Anschluss, ist, wir werden bei YouTube diesen Podcast nochmal hochladen. Und da schaut man ja im Querformat. Das heißt, da werdet ihr uns auf jeden Fall sehen. Cool. Aber haut doch jetzt mal deinen Hundemoment der Woche rein.
Ja, ich wusste nicht, soll ich warten, bis du ready bist und bis wir ready sind. Mein Hundemoment der Woche war ein wunderschöner Hundemoment der Woche. Und zwar war es so, dass ich bin morgens aufgewacht und ich weiß nicht, du hörst ja selber Kinder und du weißt ja auch, wie das ist. Manchmal ist man so erschlagen, dass man wach wird und es ist Stille. Und du denkst dir, warte mal, Mutti war auf Reisen und ich war allein mit der Tochter. Und ich dachte mir so, was passiert jetzt hier gerade? Es ist so still.
Das ist schlecht.
Das ist immer schlecht. Und aber was soll ich sagen? Und dann hörte ich auch nur so, du bist ein guter Hund. Du bist so ein guter Hund. Es war aber sehr weit weg und ich konnte es nicht so zuordnen. Und das war dann schon neu. Dann war unsere Tochter im Zimmer, in ihrem Zimmer und spielte wohl und malte. Und nebenbei, ich habe dann irgendwie so ganz vorsichtig, schaute ich so durch die Tür, lag Bella auf dem Rücken und hatte sich ergeben, wie sie war wirklich so lag da. Und meine Tochter streichelte Bella so auf dem Bauch und sagte, die ganze, du bist ein wirklich guter Hund. Du bist ein wirklich guter Hund. Wir müssen leise sein. Die schlafen nämlich noch. Hörst du? Wir müssen leise sein. Die schlafen nämlich noch so. Und Bella drehte sich die ganze Zeit und wälzte sie so nach dem Motto, ja, ich bin auch leise. Ist mir alles egal. Aber mach bitte weiter. Und das Neue daran war, dass Bella bisher eigentlich immer vorsichtig war. Und auch immer so ein bisschen skeptisch war. Und das war auf jeden Fall an diesem Morgen anders. Und ich habe auch gesehen, dass meine Tochter den Hund auch anders angefasst hat. Also das heißt, es war ein anderes Streicheln. Es war wirklich so von oben nach unten. Und es war wirklich ganz vorsichtig. Und es hat sich wirklich geändert. Weil sonst war sie immer so, hat sie immer so eher so getätschelt und oder war auch mal irgendwie ein bisschen zu doll. Mhm. Aber da war das so, ganz alleine, ohne dass irgendwas gesagt hat, hat sie sich entschieden, sie muss auch, also eigentlich ist auch die Regel, dass der Hund nicht in ihr Kinderzimmer kommt. Alles ausgeschaltet und sie hat einfach so ihr eigenes Ding gemacht und Bella hat es total genossen, so nach dem Motto, ich habe es geschafft. War wirklich süß. Also ich mochte den Moment auf jeden Fall sehr gerne. Wie war es bei dir? Wie war dein Hundemoment der Woche?
Ich hatte einen wunderbaren Erfolgsmoment mit Bonnie. Und ich war so begeistert, weil wir haben viel gestritten in letzter Zeit, Bonnie und ich. Und da Abby ja noch da ist, muss ich ein bisschen sparsam sein beim Korrigieren, weil diese Stimmung kann sie nicht so gut vertragen. Und wir waren unterwegs am Feld und jetzt steht alles richtig hoch und du hast überhaupt keinen Überblick mehr. Und ich habe inzwischen sortiere ich mir immer, wer darf jetzt frei laufen, wer nicht, damit ich den Überblick behalte. So, und dann war irgendwie aber die Stimmung gut und alle waren so gut drauf, dass ich gedacht habe, komm, ihr dürft jetzt alle ab. Ihr dürft jetzt mal ein bisschen hier laufen. Und es ist so hochgewachsen, es ist ja wie ein Tunnel, da gehen die jetzt auch nicht aufs Feld. Also theoretisch. Außer ein Häschen kreuzt unseren Weg. Aber nicht irgendein Häschen, so ein Riesenteil, so groß wie Mika, hoppelt 20 Meter vor uns einmal über den Weg. Und ja, alles startet. Und ich lasse einen Brüller.
Oh Gott.
Und eine bremst. Und wer war's? Das war Bonnie.
Klar.
Bonnie, yay. Und ich war so glücklich. Also ich habe die gefeiert vom Feinsten. Mika hat ein bisschen weiter gebremst, ist dann zurückgekommen. Ronja ist durchgestartet. Die kam nicht weit, weil ich glaube einfach, das war so ein Rapsfeld. Und ja, dann kam die auch kurze Zeit später. Aber das wäre normalerweise so eine Situation gewesen, wo Bonnie gesagt hätte, ja, ihr könnt mich gern haben, ciao, ciao, ich gehe jetzt schön Häschen jagen. Und die hat wirklich auf dem Absatz kehrt gemacht. Und das war unser erster großer Erfolg seit langem. Und das war fantastisch. Ja, ja, ja. So waren cool. Die jungen Momente der Woche. Ich guck mal, ob uns jemand geschrieben hat. Oh ja.
Ich bin gespannt.
Ich pick mal was raus. Vielen Dank für den Podcast. Ihr tragt mich seit 5 Jahren durch die Hundehöhen und Tiefen der Hundehaltung. Ohne Verklärung, immer ehrlich. Aber immer all in für die Hunde. Danke.
Wie lieb.
Das ist ja
Herz geht raus.
Wir haben unsere Tierschützerin vor circa 5 Jahren bekommen und ihr wart der erste Podcast, den ich mir angehört habe. Danke für die vielen tollen Stunden. Ihr seid klasse, macht einfach weiter so.
Versprochen.
Dankeschön. Machen wir. Haben wir gerade noch hier. Ihr habt schöne Hundemomente. Dann nochmal, dass wir noch nicht so gut zu sehen sind. Ich glaube, da müssen wir langfristig was anders machen.
Da müssen wir arbeiten. Aber
so, das sind aber also sehr viele wirklich nette Nachrichten. Seid so gut und wenn ihr wollt, fragt einfach, haut Fragen raus, wenn ihr welche habt, wenn nicht. Können wir auch gerne einfach über irgendwas Schönes sprechen, lieber Mike.
Ja, total.
Im Moment sind gar keine, es sind super viele nette Worte dabei. Wir wollen ja jetzt nicht eine Stunde Beweihräucherung vorlesen.
Auf keinen Fall. Also gerne, aber auch.
Was ich total krass finde, wenn ich hier so durchgucke, dass ich ganz viele Namen kenne ich. Ganz viele Namen haben uns schon mal geschrieben. Schöne, nette Nachrichten. Ich glaube, wir haben einen sehr starken Kern. Und einige Namen kenne ich auch seit einigen Jahren schon. Das ist total schön. Ach, übrigens zieht morgen unsere Abby aus.
Oh, erzähl doch vielleicht mal, das ist ja wirklich etwas, was uns jetzt auch schon seit bestimmt gefühlt 50 Folgen gefühlt, so viel sind es nicht, verfolgt. Und wie ist es dazu gekommen? Also du hast uns ja so ein bisschen, irgendwann brach es ab. Du hast ja sehr viel erzählt, erstmal auch von den Ups und Downs. Und dann brach das so ein bisschen ab. Und wie ist es dann gekommen, dass da jetzt Menschen gesagt haben, hey, wir probieren das. Und wie ist es gekommen, dass du gesagt hast, das sind vielleicht die richtigen Menschen?
Ich hatte das ja erzählt, das war dieses Bark-Date, was ich wirklich echt empfehlen kann, gerade wenn so ein
Davon
Hund,
hast du erzählt, ja.
Mhm. Genau. Da haben wir uns ja kennengelernt und haben ab dann wirklich viele Treffen gemacht. Wir waren hier bei uns auf den bekannten Wegen spazieren. Wir waren beim Königsforst und dann waren wir bei ihnen, dann auch in der Wohnung zu Hause. Die haben auch eine Hündin, Izzy heißt sie, die auch eine Tierschutzhündin ist und ich glaube jetzt 5 Jahre alt. Was ja einfach total wichtig für Abby war, dass da noch ein Artgenosse ist. Und Izzy ist jetzt auch nicht jemand, der unbedingt mit jedem Big Friend wird, aber ich bin mir sicher, bei Abby, die wird die knacken, früher oder später. Aber wichtig ist, dass Abby einfach so jemanden da hat, wo sie sagt, okay, wenn der das in Ordnung findet, wenn der sich hier entspannen kann, dann kann ich das auf jeden Fall besser. Und so konnte Abby jetzt über diese letzten vielen Wochen diese Familie einfach gut kennenlernen. Und es ist inzwischen auch so, dass wenn wir aufeinandertreffen, sie sich echt freut, die zu sehen. Also wir machen das dann jetzt immer so, dass wir spazieren gehen als erstes. Dann geht sie immer direkt beim Herrchen an die Leine. Und ich laufe mit den anderen. Ich lasse mich gern auch so nach hinten abfallen, dass sie so ein bisschen für sich sind. Und jetzt waren wir nochmal, gestern bin ich nochmal hingefahren in die Wohnung, damit sie frisch einmal da war. Dann hat sie nochmal die Wohnung einmal angeschaut und dort einfach ein bisschen Zeit verbracht, viele Leckerchen bekommen. Ja, und morgen wird sie abgeholt. Ja.
Wie fühlt sich's an? Sei ehrlich.
Furchtbar. Hm. Ganz, ganz schlimm. Ja.
Sarah, ja. Ist schon wieder. Brauchst du Taschentücher?
Danke. Oh, ich hätte mir mal welche hinlegen sollen. Ich nehme ja sonst an meinem Schreibtisch auf und da liegen welche. Jetzt habe ich nicht dran gedacht. Ich wollte euch den roten Sessel natürlich nicht vorenthalten. Deswegen habe ich mich hier hingesetzt heute. Ich bin echt traurig. Also ich habe mich sehr an sie gewöhnt. Ich mag ihren Charakter total. Ich finde, das ist eine total großartige Hündin und sie hat verdammt viel geschafft in den letzten 6 Monaten. Sieben waren es jetzt. Ich bin super, super stolz auf sie. Und ich mag diese Leute extrem gerne. Also war wichtig für mich, dass ich habe da so eine richtige Sympathie und wir verstehen uns echt gut und schwimmen auch auf derselben Welle. Deswegen fühlt sich das gut an, zu wissen, wo sie hingeht. Aber ich glaube, also ich habe ein ganz komisches Gefühl dazu, das ist schräg, was ich jetzt sage, aber vielleicht kennen das ein paar, wenn man weiß, dass man sich von seinem Hund trennen muss, weil das Ende naht, weißt du, wie ich meine? Mhm. Oh, ich traue mich kaum, das auszusprechen. So, das sind die Gefühle, die ich gerade habe. Was total absurd ist, weil ihr Leben fängt gerade jetzt erst an. Und sie wird, ich weiß nur, aber ich werde sie auch jetzt erstmal nicht mehr sehen können. Solange, bis sie sich da gut eingelebt hat. Und das fühlt sich so, also das ist voll verrückt, aber das sind diese Gefühle, die ich habe.
Ich kann es total verstehen. Ich erinnere mich an, ich habe mal einen Hund gesittet über 3 Wochen. Max, ein Irish Setter. Es gab da mal in den 90ern so eine Zeit, da war eine Irish Setter Schwemme. Und zwar diese braunen Irish Setter. Mhm. Und das war dann so, dass ich 3 Wochen lang in einem Haus leben durfte mit Max zusammen. Und Max war zu seinen Besitzern eigentlich ganz schön kacke. Der hat die ganz schön drangsaliert auch so und da immer gebellt und keine Ahnung. Und ich habe mit Max ein bisschen gearbeitet eigentlich, weil ich Bock hatte. So, es war irgendwie gar nicht geplant. Es waren meine Schulferien und von den 6 Wochen habe ich eben 3 Wochen in Max investiert und in das Hüten. Aber ein bisschen, ich habe, glaube ich, noch ein bisschen Geld dafür gekriegt. Es war irgendwie alles, es passte irgendwie alles. Und und dann passierte was, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Dann kamen die Eltern zurück von Max und dann sagten die, der ist ja ganz verändert. Der kann ja auf einmal Dinge. Der kann ja irgendwie Kommandos und so. Hä, was ist denn da passiert? Genau. Und dann habe ich gesagt, mein Honorar hat sich jetzt erhöht. Nein, Spaß beiseite. Dann habe ich gesagt, so, okay, alles klar, dann fahre ich jetzt. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht fahren. Ich kann den Hund hier nicht zurücklassen. Geht nicht. Also ich fühlte mich plötzlich wie ein Verräter oder ich würde, also wie einer, der seinen Hund im Stich lässt oder so. Es war ja gar nicht mein Hund. Mhm. Und es war wirklich so, ich habe gedacht, ich sehe ihn nie wieder. Mhm.
Und aber dieses Wort Verräter, ne? Das trifft sehr gut.
Ja, ne?
Ja. Also das fühlt sich wirklich an.
Sarah, du bist aber auch eine Verräterin, wirklich.
Es fühlt sich wirklich so an für mich.
Nein, alles gut. Guck mal, die Menschen, die Abby nehmen, die kommen doch aus Köln, oder nicht?
Nee, die kommen aus Oberrad. Das ist.
Okay, nach Oberrad.
So, das ist
25 Kilometer.
Nee, ja, also vor allem einmal quer durch Köln. Ich sag's dir, wie es ist. Ich bin gestern früh hingefahren. Ich wollte um 9 Uhr da sein. Ich kam an um nach 10. A4 komplett gesperrt. Ich bin einmal durch die ganze Stadt gefahren. Ich war eine Stunde 40 Minuten unterwegs oder was. Ich
eine
weiß
Stunde
gar nicht
40? Nach Oberrad?
Ja, absurd. Diese Strecke ist einfach total crazy hier in Köln. Läuft doch gar nichts. Und die Uhrzeit war ungünstig, ne? Da war schon noch viel Verkehr. Und weil offensichtlich in der Nacht zuvor irgendjemand auf die Autobahn geschrottet hat, mussten sie die auch einfach voll sperren. Und sie war gesperrt. Und dann
damit die Autobahn kaputt gemacht.
So wurde mir gesagt, ja. Und dadurch verteilte sich alles auf die anderen Straßen und Wege. Und so bin ich verdammt spät erst angekommen. Und die beiden hatten das Problem andersrum auch schon mal. Wir waren nachmittags verabredet und die waren höllisch lange unterwegs. Aber ja, das spielt keine Rolle. Ich würde natürlich jede Fahrt für Abby immer jederzeit auf mich nehmen. Aber solange, bis sie da nicht 100% gut angekommen ist, halten wir uns jetzt mal erst fern voneinander.
Ja. Freut dich auf das Wiedersehen mit ihr. Wenn sie sich eingewöhnt hat, dann fährst du einfach Sonntagmorgens mal mit den anderen Kötern nach Oberrad. Mhm. Und dann macht den schönen Hundespaziergang und geht frühstücken. Und sie springt dir in die Arme und sagt, Mama, du bist wieder da.
Oh, Hilfe, bitte nicht. Das, genau, das darf nicht passieren. Als ich das Wiedersehen mit Brösel hatte, das war eigentlich perfekt. Der hat sich zwar gefreut und wir haben uns beide gefreut. Das war aber so, wie wenn ich, wenn mir jemand einen Hund zur Betreuung bringt, den ich kenne, dann freuen wir uns, uns zu sehen. Und aber es ist auch jetzt nicht übermäßig. Und als sie dann gegangen sind, hat er sich überhaupt nicht nach mir umgedreht. Und das war ein super gutes Gefühl, weil das erhoffe ich mir halt für Abby auch, dass sie eben uns einfach vergisst. Das ist,
das wird sie nicht. Sie wird dich nicht vergessen.
Ja, das wäre mir fast lieber. Dann hätte ich ein besseres Gefühl damit, dass sie einfach so in ihrem neuen Leben sich gut fühlt. Weißt du, wo die wohnen? Die wohnen direkt am Wald. Das ist einfach Traum. Wirklich wunderschön. Also es erwartet sie ein tolles Leben und ganz tolle Menschen. Ja, und von Brösel, weil gerade jemand fragt, wie geht's Brösel, habe ich gerade hier gelesen, dem geht's blendend. Ich habe gestern ein Video zu, Hanna, die Halterin von Brösel, versorgt mich mit ganz viel Material immer. Ich bekomme Ausflugsfotos und er sitzt dann immer, also er lebt mit größeren Hunden oder einem größeren Hund und dann sind aber auch noch Kumpelhunde. Und dann kriegst du immer so Fotos, dann hat er so die Brust rausgedrückt mit seinem kleinen Gesicht und der hat ja ein Ego. Boah. Und dann sitzt er immer dazwischen wie so ein kleiner King und also der ist ultra sweet und oder jetzt war der, glaube ich, weil ich weiß gar nicht, wo die waren, in irgendeiner Kiesgrube und dann hat er das Ding total gerockt, ist da unterwegs, dreht sich im Kreis, rennt wie ein Irrer. Dem geht's einfach super. Die schicken mir immer Videos und der entwickelt sich super gut.
Toll. Ach, Brösel hatte ich, an Brösel habe ich das ein oder andere Mal auch wirklich gedacht, weil ich irgendwie, Brösel fand ich super. Ich fand Brösel hatte, also ich finde den Namen immer noch sensationell. Wenn ich irgendwann mal wieder einen anderen Hund haben sollte, heißt er sicher Brösel. Aber ich fand ihn auch, er hatte so vom Gesicht her, habe ich so gedacht, er ist super, super lieb. Aber er hat auch Faustdick hinter den Ohren. Und so diese Kombi, die mag ich ja total gerne. Das ist bei Bella ja auch so. Boah, eine Zicke, ein Biest, aber dann doch wieder auch sehr, sehr liebenswert und sehr charmant. Also Brösel ist auf jeden Fall, also ich glaube, ich und Brösel, wir wären Doppelklippo.
Also Brösel ist wirklich eine richtige Type und der gewinnt auch jedes Herz für sich. Das ist immer wieder, das schreibt auch Hanna immer wieder, wenn die irgendwo mit dem Brösel hingehen, dann verlieben sich immer unmittelbar die Leute in ihn. Das ist so ein bisschen wie mit Mika, wie oft ich schon Angebote bekommen habe. Ich könnte ja auch einfach Mika da lassen. Ja, nee, mach ich nicht. Die bleibt schön bei uns. Aber wir bekommen noch mehr Fragen. Und auch viel Empathie. Also gerade beschreiben auch viele Menschen, die selbst schon Pflegestelle gemacht haben. Und dass sie selbst auch sehr gelitten haben, immer beim Abgeben. Ich glaube, das gehört irgendwie dazu. Das ist das. Ja, vor allem, wenn es so lange gedauert hat. Manche Hunde bleiben ja auch einfach so lang. Unsere Tierschutzhündin seit 11 Jahren bei uns hat viele Baustellen. Mein Eindruck ist, dass sie die Beziehungspflege am meisten gebracht hat. Wie seht ihr das?
Die Beziehungspflege zwischen
Mensch und Hund.
Mensch und Hund.
Würde ich mal sagen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das, ja, natürlich auf der einen Seite das. Ich habe aber auch immer wieder den Eindruck, dass bei Hunden, die mehrere Baustellen haben oder langfristige Baustellen haben, oft einfach eine ganz klare Führung und ein Leiten, die Hunde anleiten, die Hunde ja letztendlich viel zu bestimmen, viel zu entscheiden und viel Führung zu übernehmen. Das gibt den Hunden so viel Sicherheit, dass sich oft dadurch einfach vieles erledigt. Das ist so mein Eindruck immer, dass ein Hund, der problematisch ist, meistens über eine klare Führung sich am besten entspannen kann, weil oft ist das ja durch Unsicherheiten oder Stress.
Also ich will aber nicht zu esoterisch werden, aber ich glaube auch, dass das wirklich auch immer drauf ankommt. Und diese Mensch-Hund-Beziehung, und gerade bei Hunden aus dem Tierschutz, das kann sehr, sehr, sehr gut gehen. Und ich glaube, es kann auch gnadenlos daneben gehen. Und ich glaube so ein bisschen daran, dass in vielen Fällen matcht es einfach oder finden sich. Vielleicht besser gesagt, die richtigen Leute und die richtigen Hunde. Und wenn nicht, dann hat es auch seine Gründe. Aber ich glaube, dieses Beziehungsmanagement ist natürlich das A und O, weil wir wissen ja nicht wirklich, wie der Alltag dieser Hunde ausgesehen hat die ganze Zeit. Und in der Regel ist es ja so, dass sie in so einem Shelter entweder im besten Fall mit anderen Hunden zusammen sind und da so ihre Kumpels haben. Und dann kommt man ein Pfleger und macht vielleicht mal so ein bisschen was mit denen oder kuschelt mal ein bisschen und dann sind sie wieder über sich selbst wieder überlassen. Und ich glaube schon daran, dass, wenn man das also nicht weiß, dieser blinde Fleck auf der Karte ist, dann sind die erstmal, glaube ich, auch wirklich damit beschäftigt und auch happy, dass sich jemand mit ihnen beschäftigt, dass jemand auch was mit ihnen zusammen aufbaut. Das sind soziale Tiere und dass sie vielleicht dann einfach auch Guidance bekommen, nicht nur Liebe, sondern auch einfach auch diese Leitplanken, über die wir so oft hier in diesem Podcast gesprochen haben. Und ich glaube, dass sie da einfach auch ein Stück weit dankbar ist das falsche Wort, aber vielleicht einfach auch offen sind für Neues. Und das ist ja das Tolle, weil Hunde im Hier und Jetzt leben, dass sie diese Momente dann auch voll ausnutzen und dann auch wachsen daran. Und das finde ich, glaube ich, was, das, deshalb mag ich Hunde so gerne, dass sie uns erstmal ja uneingeschränktes Vertrauen entgegenbringen. Also, bis auf Ausnahmen, klar. Also, wir reden jetzt nicht von Angsthunden, wir reden jetzt nicht von Abbys zum Beispiel oder so, sondern, aber auch da ist es ja schön, guck mal, wie hast du dir das erkämpfen müssen? Ja, das war eine Herausforderung und jetzt profitiert jemand davon, andere Menschen profitieren davon, Abby profitiert davon auch, dass eben dieses Vertrauensverhältnis oder diese Mensch-Hund-Arbeit, dass die gut gewesen ist. Also es lohnt sich und ich glaube, das ist das Elementare, oder?
Ja, ich glaube, da sollten wir im Übrigen nochmal eine Folge zu machen. Ich glaube, wir unterstützen Hunde bei ihrer Entwicklung und aber auch, wir stärken unser Verhältnis untereinander extrem viel über Herausforderungen, die wir gemeinsam meistern. Mhm. Und ich bin halt der Meinung, dass man Hunde, das ist aber auch letztendlich total logisch, weil wir Menschen das ja auch mögen, gemeinsam Dinge zu schaffen oder zu meistern oder an etwas zu wachsen. Und Hunde sind irgendwo ein Stück weit auch so. Es ist vielleicht nicht bei jedem Hund so, aber die allermeisten Hunde mögen das schon, wenn man sie herausfordert, wenn man sie fordert, wenn man etwas verlangt von ihnen. Und das kann ja total vielfältig sein, was man da verlangt. Aber ich sag mal, wenn man jetzt einfach in der, ich sehe das ja immer in meiner Hundeschule. Ganz häufig fragen sich ja auch die Halter, warum machen wir immer und immer wieder diese blöde Freiablage? Und immer wieder sage ich, ja, ich weiß, es ist ein müßiges Thema, aber mir ist es halt wichtig, dass der Hund, also man kann ja um die Freiablage herum, die können wir ja so viel gestalten, dass wir den Schwierigkeitsgrad anpassen, dass wir die Hunde näher zusammenlegen, weiter auseinander, Freunde nebeneinander oder trennen. Ein bisschen wie in der Schule, wie eine Lehrerin das wahrscheinlich auch machen würde mit ihrer Klasse, dass man guckt, wen setzt man neben wen. Wir lernen darüber unheimlich viel über unsere Hunde und parallel müssen diese Hunde einfach richtig viel schaffen, wenn wir das arbeiten. Also ich meine, wir machen ja ganz viele verschiedene Dinge, aber die Freiablage ist, das erinnerst du dich ja gut dran, spielt einfach in meiner Hundeschule eine wirklich große Rolle und ich werde auch nicht müde. Es hat sich jetzt in den ganzen Jahren auch nicht geändert, weil ich immer noch daran festhalte, dass das einfach Gold wert ist, weil wir hier ganz viel besprechen und wir können uns hier, ohne dass es zu kompliziert ist, können wir unheimlich gut uns durchsetzen und positionieren unserem Hund gegenüber, was auch super interessant ist. Und das erkennen meine Hundeschulschüler, Menschen dann auch irgendwie früher oder später, dass der Hund nie so viel an ihnen orientiert ist, wie wenn sie ihn irgendwo einfach nur hinlegen. Also du legst deinen Hund irgendwo hin und sagst Platz und plötzlich ist der Fokus komplett bei dir. Und der Hund ist nicht mehr im Außen, sondern der ist komplett bei dir. Und was ist das für ein interessantes Phänomen? Ne? Also, dass er das tut, liegt daran, dass er genau weiß, in was für einer Übung er jetzt steckt und dass er komplett erstens darauf angewiesen ist, deinem Kommandoplatz Folge zu leisten, um die Aufgabe gut zu erfüllen, weil es ist ja eh so, dass du ihn sonst immer wieder zurückbringen würdest und wenn er das hält und aushält und die Impulse kontrolliert, weil wir ja parallel vielleicht auch Bälle werfen oder Hunde aufstehen, andere Hunde lösen und du musst liegen bleiben oder der eine Hund wird abgerufen aus der Gruppe und die anderen müssen liegen bleiben. Das sind ja alles Wahnsinnsherausforderungen. Und wenn die Hunde das alles kontrollieren lernen und parallel extrem erfolgreich sind zusammen mit dir, weil man belohnt sie ja unheimlich viel, man kooperiert total gut miteinander. Das ist so schön und das bindet wahnsinnig, das Miteinanderarbeiten. Und diese Freiablage ist eine Übung, die sehr einfach strukturiert ist. Dadurch ist das auch für jeden gut zu schaffen und relativ klare, einfache Regeln. So eine Fußarbeit ist immer viel komplizierter, da musst du als Mensch viel schneller sein. Oder auch beim Tricksen musst du auf sehr winzig kleine Details viel genauer hinschauen. Während die Freiablage ist ja recht einfach, der Hund soll Platz machen, Punkt. Und das kannst du jetzt übertragen in verschiedene Dinge. Das kannst du auch übertragen zu einem herausfordernden Stadttraining. Oder wenn ich mit der Abby auf den Sportplatz gegangen bin, das war für sie extrem herausfordernd und wahnsinnig anstrengend. Und sie ist danach aber immer gewachsen. Sie war wieder noch selbstbewusster, noch enger mit mir. Wir hatten noch mehr Vertrauen zueinander, weil wir das zusammen geschafft haben. Und deswegen empfehle ich das auch, dass wenn man Hunde hat, die mit Unsicherheiten zu tun haben oder wo das Verhältnis zwischen dir und deinem Hund noch nicht wirklich sich total top anfühlt, arbeitet miteinander, macht in einem gesunden Maß schwierige Dinge zusammen.
Ja, guter Punkt. Gibt es noch mehr Fragen oder gibt es noch mehr Statements?
Ich habe in eurem Podcast mehr über Kindererziehung gelernt als in jedem Erziehungsratgeber bisher. Okay. Also das muss ich sagen, gefällt mir.
Deshalb heißt der Podcast auch ab der nächsten Episode, Kinder wollen nicht nur spielen.
Okay. Aber ich sehe die Parallelen sehr wohl auch. Und ich habe auch bestimmt an vielen Stellen auf mein Hundepsych oder mein Tierpsychologiestudium zurückgegriffen, als ich Probleme mit meinen Kindern hatte. Das habe ich jetzt laut gesagt. Ups. Gerade erstes Kennenlernen, Spaziergang draußen, direkt drin testen mit beiden Hündinnen oder erst nochmal draußen weitere Treffen. Also ich glaube, zusammengefasst bedeutet die Frage, sollte man, wenn man zwei Hunde zusammenführt, also bei einem ersten Kennenlernen, sich erst draußen treffen oder einfach direkt reingehen? Wie macht man das bei weiteren Treffen? Also ich mache prinzipiell zu Begegnungen immer nur draußen.
Grundsätzlich.
Also es gibt Einzelfälle, Hunde, die hier permanent hinkommen in unser Zuhause, das ist was anderes. Aber wenn ich hier jemanden habe, der nicht regelmäßig bei uns ist oder der neu hier hinkommt, immer draußen. Das ist ein neutraler Grund, ist immer gut. Ich bin hier mit vielen Hunden, die lassen jemanden Wildfremden in ihr Zuhause. Das ist für den Hund eine komische Situation. Es ist aber auch für meine Hunde eine komische Situation. Ich finde es für alle angenehmer und auch für mich viel angenehmer, wenn Leinen dran sind, wenn wir erst ein bisschen nebeneinander laufen und in Bewegung entspannen sich die Hunde mehr. Dann läuft der eine mal mit dem Hund vor, dann können die hinten ein Näschen nehmen und schon mal riechen und andersrum und dann geht man zusammen ins Haus. Finde ich immer. Und solange auch Spannungen sind zwischen den Hunden, würde ich auch die weiteren Treffen immer so gestalten, dass man erstmal eine kleine Runde zusammenläuft und dann gemeinsam ins Haus geht.
Ich mache das auch so. Es gibt Ausnahmen. Also wenn die Hunde sich kennen, dann kann er auch beim zweiten Mal reinkommen. Also das so cool sind meine dann schon, dass sie dann sagen, okay, alles klar, dann schnuppern sie vielleicht nochmal und dann ist es okay. Das wesentlich größere Problem ist der Kater. Der findet andere Hunde, geht so. Wenn er angebellt wird, findet er es richtig scheiße. Und ansonsten ist er immer so ein bisschen auf Verdacht. Mir ist es aber auch schon passiert. Das ist ganz lustig gewesen. Das habe ich, glaube ich, habe ich noch nicht im Hundemoment überhaupt erzählt. Aber es gibt auch in unserem Bekanntenkreis gibt es so einen Hund, der latscht dann so sehr selbstbewusst einfach in das Haus rein. So nach dem Motto, das ist ja ganz schön hier und so. Und lustigerweise ist der so leise, dass meine Hunde das kaum mitkriegen. Und dann, wenn der Hund im Wohnzimmer gestanden ist, haben sie es mitgekriegt. und sind dann auf ihn zugegangen und dann gab es irgendwie die Begrüßung im Wohnzimmer, aber das war dann irgendwie aber auch so die, das war fast Comedy, was da so abgelaufen ist. Aber das hat auch gut funktioniert. Ich glaube, man muss da auch seine Hunde irgendwie einschätzen können. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und es gibt ja auch Hunde, die sind wirklich so sozialverträglich, dass da jeder andere Hund auch reinkommen darf oder willkommen ist. Aber ich habe das prophylaktisch auch immer so gemacht, dass die erste Hundebegegnung ganz safe draußen war. Das dauert manchmal auch gar nicht so lange. Man sieht doch sofort, ob das klappt oder ob das nicht klappt. Der Walk mit den Hunden war immer nur dann notwendig, wenn es um die Hunde meines Vaters ging, glaube ich, da, weil die so aufgedreht waren. Immer das ist immer wichtig, weil das sich einmal ausgepowert haben. Aber ich finde es auch eine gute Idee, wirklich das erstmal zu testen.
Ja, vor allem, wenn es irgendwie doch nicht gut klappt zwischen den Hunden oder zu irgendwelchen Missstimmungen kommt, hat man draußen, wenn die Hunde an der Leine sind, viel mehr Möglichkeiten zu unterstützen oder auch einzugreifen, als wenn das jetzt in der Wohnung passiert.
Ja.
Also ich finde das, man macht sich das Leben unnötig schwer innerhalb der Wohnung, finde ich.
Das stimmt.
Wann, denkt ihr, sollte man aufgeben und einen Wechsel der Pflegestelle in Erwägung ziehen?
Oh.
Was beim Hund, was beim Menschen kann Ursache sein?
Also vielleicht da von meiner Seite aus mal ganz schnell. Also wenn man das Gefühl hat, dass das nicht passt, dass man da irgendwie ein Störgefühl hat. Ich glaube, Hundebesitzer eint ja vieles. Aber uns Hundebesitzer, finde ich, eint vor allen Dingen auch ein gutes Bauchgefühl. Weil im täglichen Austausch oder im täglichen Sein mit den Hunden braucht es das einfach auch, weil dann sind die Antennen vielleicht auch anders. Und da an der Stelle aufs Bauchgefühl zu hören, finde ich total wichtig. Und wenn man feststellt, das passt nicht oder da ist irgendwas, würde ich sofort handeln, weil das meistens richtig ist. Und die Hunde können sich halt einfach nicht artikulieren. Und bei der, ja, und was war der zweite Teil der Frage?
Was liegt beim Hund und was liegt beim Menschen oder was kann die Ursache sein? Ich würde dich bitten, Heizschnucke, ob du noch einmal erläutern könntest, um was für eine Problematik es sich genau handelt und was mit Pflegestelle gemeint ist. Weil wenn damit eine Hundebetreuung gemeint ist, wenn es da nicht funktioniert, nach mehreren Wiederholungen und die sich nicht gut verstehen, ja, würde ich das so sehen wie Mike. Wenn es jetzt um eine Pflegestelle geht, also heißt, du bist Pflegestelle und da kommt ein Hund und es funktioniert zwischen dir und dem Hund nicht.
Ach so.
Das ist schon schwieriger. Also, warte mal, mit unserem Sounds läuft gerade was komisch. Oh, ich glaube, man sieht uns jetzt aber besser. Also irgendwas hat sich gerade wieder hier verändert. Ich habe nichts getan. also wenn es um eine Pflegestelle geht, im Sinne von, ich bekomme ja blind irgendeinen Hund ins Haus und es funktioniert gar nicht, da würde ich mich relativ zügig auch an den Verein wenden und sagen, der kommt hier gar nicht gut an oder wir finden nicht zueinander und das würde ja dem Hund auch total schaden, sich zu entwickeln. Also von daher, da würde ich schon auch relativ schnell reagieren. Was liegt beim Hund und was beim Menschen? Mit manchen passt man auch einfach nicht gut zusammen. Also ich sag mal so, ich bin jemand, der, glaube ich, zum Beispiel auf einen sehr nervösen Hund, also wenn ich jetzt jemanden hier Tag ein, Tag aus um mich hätte, der sehr nervös ist als Typ, dann würde mir das langfristig nicht gut tun. Weil ich selber mich da sehr schnell von anstecken lassen würde. Das würde wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Also es gibt Hundetypen, die würden nicht gut zu mir passen. Also um mit ihnen zusammenzuleben. Und ich denke, das ist auch in Ordnung. Und andersrum denke ich, ist das auch so, dass es Hunde gibt, die sind extrem sensibel. Und wenn du jemand bist, der vielleicht eher laut oder sehr intensiv ist als Charakter, dann wirst du vielleicht diesem Hund auch nicht gut tun. Also ich denke, das kann auf beiden Seiten eine Ursache haben. Und das, ich würde es halt nicht bewerten. Ich würde nie sagen, das ist der eine oder der andere schuld, sondern ich würde dann einfach sagen, wir passen einfach eben nicht aus egal welchem Grund nicht zusammen, dann müssen wir eine Alternative finden. Oder? Du überlegst, glaube ich, noch.
Nee, also ich meine, ich hatte ja, und es hat sich ja dann geändert, ich habe es zwei, dreimal schon auch erzählt im Podcast, dass das am Anfang ja mit Dante unheimlich schwierig war und das war jetzt kein Pflegehund, sondern das war ja ein Hund, den ich mir ausgesucht hatte und das war dann plötzlich dann irgendwie die Situation, weil das überhaupt nicht gepasst hat, also von vorne bis hinten nicht, also zumindest nicht im ersten Moment und auch in dem zweiten und dritten Moment nicht. Und das fand ich unheimlich schwer. Also Und das war noch eine Spur krasser, weil es halt einfach entschieden war, also beziehungsweise entschieden war, dass der eigentlich einziehen sollte und dass er auch ist. Und ich kann das aber sehr gut nachvollziehen. Also ich weiß, was dahinter der Frage steckt, nämlich dieses Gefühl, dass es sich dann irgendwie nicht richtig gut anfühlt. Also bis hin zu Angst. Und ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, ob ich das je erzählt habe, aber da war ich irgendwie so 17, 18 oder so. Da habe ich im Tierheim so ein bisschen ausgeholfen und da war ja damals dieser Kuwatsch, vor dem selbst die Tierpfleger da einen Heidenrespekt hatten und sich nicht so richtig in das Gehege getraut haben. Und also mit dem habe ich mich lange beschäftigt. Irgendwann, um eine ganz lange Geschichte kurz zu machen, habe ich die Tür aufgemacht und der ist da durchgelaufen, durch die Gänge gelaufen. Und hat mich beobachtet. Und dann bin ich da rein, habe mir was zu essen gemacht und dann habe ich ja gesehen, also quasi so im Augenwinkel, dass der ansetzt und auf mich zu wollte. Und ich mich dann auch groß gemacht habe und sehr laut gewesen bin und dann ist er zurückgeschreckt und kam dann an und hat sich vor mich hingelegt. Da war das Eis gebrochen, aber ich hatte trotzdem fortlaufend immer ein Störgefühl. Es war immer so, dass ich mich manchmal nicht gut gefühlt habe. Obwohl das eigentlich eine positive Geschichte gewesen ist. Also es hätte ein Happy End geben können. Ich hätte die niemals adoptieren können, weil der einfach auch zu anderen Menschen richtig doof war. Das hätte nie funktioniert. War auch von vornherein klar. Aber ich hatte immer so ein komisches Gefühl. Ich hatte immer ein merkwürdiges Gefühl. Und ich dachte immer, nicht sicher, ob der nicht irgendwann eines Tages Dinge tut, die nicht richtig gut sind. Also ich kann das Gefühl total gut nachvollziehen.
Ja, also ich weiß auch nicht, ob man etwas übers Knie brechen muss. Also es muss, glaube ich, auch nicht immer funktionieren. Also es wird Konstellationen geben, die besser passen als andere. Und dann sollte man vielleicht da auch den Vorrang anderen Menschen lassen, wo es halt besser harmoniert. Und ich finde schon, dass es auch das Recht eines Hundes ist, zu sagen, ich mag einen bestimmten Typ Mensch nicht. Und wenn du ausgerechnet so jemand jetzt bist und der Hund kommt hier an oder bei dir an und ist einfach und ihr passt einfach nicht zusammen, dann tun wir uns alle, also ja, man kann es wahrscheinlich mit einer gewissen Mühe und Arbeit irgendwie hinbekommen, aber die Frage ist natürlich, muss das sein oder kriegen wir das vielleicht auch, oder können wir es einfach stehen lassen, dass es nicht passt? Ich finde, es ist auch eine Option, einfach zu sagen, komm, bevor man sich da jetzt dran abkämpft. Ne?
Muss aber auch, doch, die Option muss es ja auch geben. Mhm. Finde ich auch total okay.
Nochmal hier zum Thema Freiablage, ganz cool. Schreibt Tierernährung Silke Hinsch, klingt interessant, Profi gucke ich mir gleich auch nochmal an. Freiablage mit Galgo, je nach Untergrund eine echte Herausforderung, das unterschreibe ich sofort. Und da, interessant, also eigentlich super, dass wir drüber sprechen, weil ich finde, man kann eine Freiablage ja auch, man kann wohlwollend sein. Man könnte also hergehen und sagen, also entweder mache ich es dem Galgo oder es gibt einige Hunde, die gerade die keine Unterwolle haben, die einfach ungerne hart oder kalt liegen. Und ich kann es ja irgendwie auch verstehen. Und wenn ich jetzt eine halbe Stunde Freiablage mache im Herbst und die Wiese ist nass, dann fragt sich halt, muss das jetzt sein? Also ist das dann noch in Ordnung überhaupt? Oder kann ich hergehen und sagen, okay, für diesen einen Hund braucht es halt eine Decke? Oder, und das ist auch eine Option, das haben wir auch schon gemacht, dass wir die freie Ablage nicht in der Form einer Ablage, sondern eines Absitzens machen und da habe ich einige Hunde, die sitzen wie festgewurzelt. Also wenn man das dann entsprechend genauso trainiert. Ich finde, für viele Hunde oder für die meisten Hunde ist es einfacher zu liegen und dabei zu entspannen. Es gibt aber einzelne Kandidaten, die im Sitzen sich einfach wohler fühlen. Das ist dann auch okay. Solange, also am Ende geht es ja nur um die Sache und nicht um die Körperhaltung. Dann hat mich hier noch was. Ich bin zu spät reingekommen und weiß nicht, welche Themen heute besprochen werden. Alle möglichen. Hau deine Fragen raus. Wir versuchen, uns da durchzuarbeiten.
Hatten wir angekündigt, dass ihr wirklich eure Fragen stellen könnt. Ihr könnt zu aktuellen Sachen, aber oder auch nochmal, also wir haben ja wirklich erstaunlicherweise ganz viele Menschen, die alte Folgen oder von vorne sogar hören und sich durcharbeiten und dann bis zur heutigen 300. Folge. Also einfach verrückt. Bis zur 300. Folge wirklich durchgehalten haben. Danke dafür übrigens. Und sich da noch was rauspicken aus den vergangenen Folgen und dazu Fragen haben. Insofern jederzeit gerne.
Jetzt haben wir noch eine Rückmeldung zu dem Thema vorhin, wo die Frage war, ob man aufgeben sollte nach einer gewissen Zeit. Und das wird jetzt nochmal ergänzt. Also der Hund ist aus dem Tierschutz und kommt in die Familie. Und kommt mit dem Hund und dem Familienleben nicht so gut zurecht. Man hat das Gefühl, es ist zu viel für ihn. Sollte man Geduld haben oder abbrechen? Das finde ich so auf die Entfernung echt schwer, da einen Tipp zuzugeben. Da würde ich so gern einmal dabei sein und sehen, wie es dem Hund geht, wie lange ist der schon da gewesen, was hat man schon gemacht. Also ich glaube, das ist ziemlich... Also dafür müsste ich jetzt zum Beispiel mehr Informationen haben. Ich bin Freund von Geduld. Also ich habe hier oft Hunde gehabt, die einfach ein bisschen Zeit oder wie eben gesagt Herausforderungen gebraucht haben, um gut anzukommen. Man muss aber auch aufpassen. Ich kenne auch die Fälle, wo die Hunde ein Jahr in irgendeiner Ecke hocken und aus dieser Ecke nicht rauskommen oder nur nachts, wenn alles schläft, gehen sie dann heimlich fressen und trinken und verlassen die Wohnung noch nicht mal zum Pipi machen, weil das überhaupt nicht funktioniert. Da würde ich raten, einen Pflegestellenwechsel zu machen. Was haben wir denn noch Schönes hier? Verfolgt ihr andere populäre Hundemenschen? Spannende Frage. Mike, verfolgst du oder folgst du auch anderen populären Hundemenschen?
Also ja, ich folge welchen, aber ich verfolge sie nicht. Also ich hole mir meine Inspiration schon auch manchmal von anderen Podcastern oder keine Ahnung. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe das auch, glaube ich, schon ein paar Mal im Podcast erzählt. Irgendwie habe ich beruflich einfach, sitze jetzt im Moment auch hier in der Agentur. Deshalb ist auch kein Hund da. Ich habe oft so viel mit sozialen Netzwerken zu tun und auch mit anderen, mit Podcasting und so weiter, dass ich da vielleicht gar nicht so viel Lust drauf habe. Und ich quatsche jeden Dienstag mit dir über Hunde. Also ich bin da auch ausgelastet, ehrlicherweise. Und das führt auch unter anderem dazu, dass ich eigentlich viel mehr mit den Hunden machen müsste. manchmal fehlt mir einfach schlicht und ergreifend die Zeit. Also man muss priorisieren und ich priorisiere unseren Hunde-Podcast. Und ich muss auch eins gestehen. Ich meine, ihr wisst es, wir haben es an der einen oder anderen Stelle mal gesagt, dass wir angetreten sind, um eher so ein bisschen die Sprache der Hunde zu übersetzen. Und wir wollen nicht der Podcast sein, der mit dem Finger hebt, der den Finger hebt und sagt, so wird's gemacht und nur so geht es und das läuft aber total aus dem Ruder und das macht man aber besser so nicht. Und mir sind es teilweise, es ist kein anderer Podcast-Bashing oder so, aber mir sind es manchmal auch von bekannten Hundetrainern übrigens, ist mir das zu invasiv und zu expertig und vielleicht mag ich deshalb unseren Podcast fernab von uns beiden jetzt am liebsten, weil es eben nicht so ist und weil ich wahnsinnig genervt bin von den ganzen Experten da draußen, die einem immer wieder sagen, was zu tun ist. Und wenn wir die Möglichkeit haben, einfach so ein bisschen zu versuchen zu übersetzen, was Hunde uns eigentlich sagen wollen, dann ist das für mich der richtigere Weg. Und dann wiederum, habe ich früher irgendwie ganz viel auch so Dokus geguckt, irgendwie irgendwelche Hundedokus geguckt, beziehungsweise auch Hundetrainer und keine Ahnung. Und irgendwann dachte ich mir, das hat mir alles zu viel Guru-Effekt. Und ich mag es, wenn man irgendwie Dinge irgendwie anpacken kann und oder einfach was mitnehmen kann. Ob es die Hundemomente der Woche sind, ob es unsere Themen sind, die sich manchmal auch innerhalb eines Podcasts entwickeln. Das mag ich irgendwie ganz gerne und hat für mich eher was Unaufgeregtes. Auch eure Fragen zum Beispiel, ne? Oder eure Messages, die so kommen. Das hat irgendwie eine besondere Qualität, weil es irgendwie eine eigene Community ist. Und ich brauche, ehrlich gesagt, ich bin gut damit. Ich brauche nicht unbedingt jetzt noch mehr. Wie ist bei dir?
Gemischt. Also ich folge vielen Hundemenschen, weil entweder finde ich die gut oder interessant, aber ich bin mit ihnen befreundet.
Hundemenschen, ja, okay.
Das ist ja, also Hunde, Hundetrainer, Hundegurus, nennen sie wie du willst. Die, von denen ich was halte, denen folge ich auch. Aber ich muss ehrlicherweise zugeben, ich folge nicht explizit einem bestimmten Content oder ich gucke mir das eigentlich auch nicht wirklich an. Ich treffe mich total gern mit anderen Hundetrainern und ich gehe sehr, sehr viel auf Fortbildungen und unterhalte mich viel mit anderen Hundetrainern. Das finde ich sehr, sehr bereichernd und da lerne ich am meisten, indem wir uns austauschen und ein bisschen miteinander erzählen, was wir so erleben in unserem jeweiligen Berufsalltag. Social Media, da tue ich mir immer so ein bisschen selber schwer mit, weil ich mir immer denke, es ist oft, sieht das so viel besser aus oder anders. Ich habe die gleiche Sorge wie bei allen anderen Themen. Es geht ja nicht nur um Hunde, das betrifft ja zum Beispiel auch junge Menschen oder Fitness oder Ernährung. Ich habe immer die Sorge, dass nachher andere Menschen sich dadurch schlecht fühlen, weil sie sehen, wie gut es bei anderen läuft. Und bei einem selbst ist es vielleicht problematisch oder nicht ganz so einfach und dann fühlst du dich einfach schlecht. Und das macht Social Media mit Menschen. Und das mag ich gar nicht gerne haben. Deswegen versuche ich mich damit, das auch nicht zu konsumieren. Und ich empfehle auch allen Menschen, die das konsumieren, immer dran zu denken, wir kochen alle mit Heißwasser. Das ist, wenn es ganz, ganz zauberhaft aussieht, dann ist es Zufall oder Glück gewesen oder gut geschnitten, aber keiner da draußen kann zaubern. Und ich kenne diese ganzen, also gerade aus den USA kommen ja oft auch so super gehypte Gurus. Und wenn ich mir Videos anschaue, dann habe ich keine guten Gefühle dazu. Also von daher, das finde ich nicht cool. Wir haben hier in Deutschland echt tolle Fachmenschen und tolle Spezialisten. Da gehe ich auf Fortbildung. Und wem ich aber sehr viel folge bei Social Media, ist Tierschützern. Das finde ich sehr informativ und sehr spannend und auch belastend. Deswegen immer nur im gesunden Maß. Aber da geht's oft um Aufklärung. Was kann man tun? Wie ist die politische Lage? Sowas finde ich spannend.
Das geht mir auch so. Das mache ich auch. Das sind auch viele, die sich einfach nur im Tierschutz engagieren, zum Beispiel. Es gibt auch einen Pfleger von, in Anführungsstrichen, meinem italienischen Tierheim, wo ich auch Bilbo und Spanner habe, die einen eigenen Insta-Kanal haben und die teilweise auch so ein bisschen die Leute mitnehmen, wenn Hunde gerettet werden und wenn die von der Straße geholt werden oder von der Autobahn oder was auch immer. Also es wird zur Aufklärung einfach auch vieles mitgefilmt, finde ich ganz gut. Weil man so dann einfach auch vom eigenen Verein, den man irgendwie gut findet, wenn es ein ausländischer Verein ist und die so transparent mit einem sind, dann auch so ein bisschen den Eindruck kriegt, wie die arbeiten. Und das ist teilweise wirklich auch schwer anzugucken und schwer zu ertragen, weil dann kriegt man so ein bisschen eine Temperatur dafür, was für ein krasser Ehrenamtsjob das ist, ne?
Ja. Also ich ziehe vor vielen Menschen da draußen wirklich den Hut. Was da sind Seelen dabei, vielleicht weiß gar nicht, wie die wieder heilen, nach dem, was sie da erleben. Also das ist verrückt. Und ich auf der anderen Seite versuche ich auch immer ganz genau hinzuschauen, was ich mir da angucke und wie, was, was ich daraus mache, weil da wird inzwischen ja auch schon Geschäfte, also wird auch schon Geschäft mitgemacht. Also aktives Tiere in schwierige Situationen bringen, um sie zu retten, um das zu filmen, um bei Social Media Action zu machen. Da muss man auch echt höllisch aufpassen, was man sich da anschaut. Und da macht es echt Sinn, sich Menschen oder sich auf wenige Menschen zu fokussieren, wo man sich sicher ist, dass das eine gute Tierschutz, eine saubere Tierschutzarbeit ist. Welches Futter bekommen eure Hunde? Mike, was fütterst du?
Ich füttere zwei Dinge. Also ich hole hier bei so einer Art Reifeisen so ein eigenes Futter, das richtig, richtig gut ist. Es gibt gar keinen speziellen Hersteller, sondern das machen die, glaube ich, ein Stück weit selber. Und das ist total ausgewogen. Das vertragen die auch total gut. Das ist hochwertiges Futter. Wilderness. Ich habe irgendwie Wilderness-Hunde. Die mögen das ganz gerne. Ich finde das auch ein cooles Futter. Vertragen sie auch gut, verdauen sie auch gut. Meine Hunde kriegen ausschließlich Trockenfutter. Es gibt kein Nassfutter. Es gibt mal einen Knochen, es gibt mal, wenn es dann ganz gut läuft, auch frisches Fleisch. Aber es ist nie so, dass wir jetzt irgendwie durch diese Futtergeschäfte schippern und uns beraten lassen, welches Futter denn jetzt dann noch besser ist. Ich finde es auch schwierig, ehrlicherweise. Wir haben da ja ein paar Mal auch über Ernährung gesprochen. Dann kommen ja, ähnlich wie bei uns Menschen, immer so in Wellen Trends. Entweder total ohne Getreide, dann ist wieder mal eine Kartoffel mit drin, dann ist Kängurufleisch mit drin, dann ist es doch mehr Huhn. Also ich finde, da durchzublicken ist irgendwie wahnsinnig schwer. Es muss ausgewogen sein. Das war mir immer wichtig. Es muss gut verdaulich sein. Es muss viel, also alles drin sein, was sie brauchen. That's it. Und ich glaube, das ist ja so ein typisches Luxusproblem, das wir hier in Deutschland haben. Dass wir, geh mal in so ein Hundegeschäft und dann hast du diese ganzen Regale voller Marken, die alle Marketing betreiben, die alle irgendwie noch natürlicher sind und die noch besser sind und noch wertiger sind und nachhaltiger und hast du nicht gesehen. Manchmal habe ich den Eindruck, in solchen Läden, dass auf die Ernährung der Hunde mehr geachtet wird von Besitzern als auch ihre eigene Ernährung. Steile These, Hashtag. Aber es ist irgendwie auch was dran. Also gefühlt, ich weiß nicht, wie es dir geht, Sarah, aber wenn ich durch so ein Futtermittelgeschäft gehe, dass die Regale werden gefüllt irgendwie immer doller mit immer mehr Säcken drin und verschiedenen und so weiter. Und dann kommst du zur Abteilung, wo die Dosen drin stehen. Und dann hast du, und das finde ich ganz krass, diese, ähnlich wie die in Supermärkten, diese Süßigkeiten-Schubladen, wo du dann immer so in eine Tüte was reintun kannst und dann wiegst es ab und bezahlst es, Entschuldigung. Sowas gibt es ja für Hunde mittlerweile auch. Da kannst du dann irgendwelche Kekse reinschmeißen und noch irgendwie ein Hühnerbein und dann nimmst du noch irgendwie ein Ohr und dann nimmst du, keine Ahnung, und dann wiegst du das ab und dann hast du 23,27 auf der Uhr und dann gehst du vorne an die Kasse. Also mich strengt das ganz schön an. Also diese beiden Sorten gibt's. Dann gibt es noch beim Abend so was Frisches zwischendrin. That's it.
Ja, also die Futtermittelindustrie, die ist wirklich schwer zu überschauen, würde ich sagen. Man muss halt selbst ein bisschen gucken, worauf man Wert legt. Also ich würde sagen, Prio 1 ist natürlich, dass dem Hund gut geht und dass er ausgewogen ernährt ist. Da würde ich auch immer mal mit dem Tierarzt sprechen und vielleicht nach einer gewissen Zeit, wenn man das Gefühl hat, alles ist in Ordnung, vielleicht auch mal eine Blutabnahme zu machen, zu schauen, ob es irgendwelche Mangelerscheinungen gibt, ob man was tun muss. Und ansonsten, wenn alles fein ist, bleibt dabei. Ich lege halt ganz viel Wert darauf, dass ich nicht Schaden anrichte mit der Fütterung meiner Hunde, so wie bei meiner eigenen Ernährung. Ich kaufe halt veganes Futter. Bei uns gibt's eben veganes Futter. Und dazu ergänzend, was halt bei mir so zu essen gibt. Also saisonales Obst und Gemüse gibt's immer mal dazu. Wir ernähren uns vegetarisch, schrägstrich vegan, also je nachdem. Wir versuchen, so gut es geht, auf tierische Produkte zu verzichten. Bei manchen Sachen funktioniert das besser, bei manchen schlechter. Und da gibt's auch mal zum Beispiel Hüttenkäse oder Parmesan für die Hunde. Das kommt auch mal mit in den Napf. Oder wenn ich Eis mache, das mache ich auch gern mit Hüttenkäse. Und Leckerchen kaufe ich beim DM. Da gibt es eine Packung mit Karotte und ich habe es vergessen. Das ist auch ein veganes Leckerchen und das ist wahnsinnig schmackhaft. Also die finden das, es riecht auch echt extrem. Ich finde es total komisch, weil wenn du dir die Zutatenliste anguckst, dann sind da keine Geschmacksverstärker drin, weil ich finde, das riecht extrem stark. Und eigentlich ist das so eine relativ unkomplizierte Mischung. Und die Hunde lieben das und das schneide ich in so kleine Stücke und das sind dann unsere Leckerchen oft. Möhrenstücke, es gibt Möhren immer wieder. Also die Hunde vertragen das gut. Ich mache eine Ausnahme und das sind die Hunde im Wachstum. Also wenn die ausgewachsen sind, werden die bei mir vegan ernährt und davor ist es eine Mischung. Da mische ich, ich habe eine Schublade mit so Kisten drin und in der einen Kiste ist dann das rein vegane Futter, in der anderen Kiste ist eine Mischung aus dem veganen Futter und einem fleischhaltigen Futter, wo ich darauf achte, dass das halt ein Biofutter ist, weil dann immerhin die Tierhaltung des Tieres, welches gegessen wird, vielleicht nicht ganz so dramatisch schlecht war, aber ob das so stimmt, sei jetzt mal dahingestellt. Genau, weil du kannst halt einfach oder solltest, zumindest wird das so empfohlen, Hunde im Wachstum nicht vegan ernähren und dann mache ich das auch nicht. Genau, ja. Und jetzt schrieb noch jemand, ob wir Erfahrung haben mit Lebensmittelunverträglichkeiten. Ich selbst in meinem Haushalt nicht, das haben wir hier noch nie gehabt, aber ich habe das extrem, extrem viel im Kundenkreis. Von da weiß ich auch, wie schwierig das sich gestalten kann und es gibt auch gewisse Hunderassen, die da wirklich schwierige, also gerade auch alle Pudelmischlinge tun sich oft schwer mit gewissen Futtermitteln oder haben sehr sensible Verdauungstrakt-Thematiken und da gibt es tolle Ernährungsberater für Hunde, an die ich mich da auch wenden würde, parallel zu den Gesprächen mit dem Tierarzt. Da bin ich aber als Hundetrainerin nicht die richtige Ansprechpartnerin. Das muss ich den Fachleuten überlassen.
Okay.
Weiter. Oh, ich schreibe so viele nette Dinge. Wart ihr mal in einem ausländischen Tierheim? Nein.
Ja.
Du hast oft erzählt aus Italien, ne? Das Tierheim, wo auch Svanja herkommt, richtig?
Mhm.
Das hast du auch schon mal. Nee, ich mach's lieber erstmal nicht. Ich glaube, das also hängt natürlich auch vom Tierheim ab. Es gibt ja super schöne. Also gerade jetzt in Spanien oder in Italien, Griechenland gibt es auch tolle Tierheime, aber wenn ich jetzt an Rumänien denke, wo ja mein Fokus hingeht, muss ich sagen, weiß ich nicht, ob ich das. Also es ist total asozial eigentlich, weil ich habe mit Tierschützern zu tun, die das ständig machen und die auch nachher Wunden lecken. Es ist total wichtig, dass das jemand macht. Und es ist ja nicht so, als hätte ein anderer Mensch eine weniger sensible Seele als ich. Aber ich weiß nicht, wie ich das wegstemmen würde. Also ich habe schon zu viele Bilder im Kopf, wenn ich mir jetzt vorstelle, selber vor Ort mir das anzugucken. Ich weiß gar nicht, wie ich mich da wieder von erholen würde. Das würde mir sehr schwer fallen.
Also ich finde, es ist also irgendwie, wenn man da hinfährt, also wenn man dann fahren sollte, dann weiß man ja so ungefähr schon, was man kriegt. Also es ist mit Sicherheit sehr weit entfernt von dem, was wir hier in Deutschland gewohnt sind, glaube ich schon. Das hat mit vielen Faktoren zu tun. Das System ist auch meistens ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie es in Spanien ist. Also auf Mallorca war ich mal in einem drin. Das war schrecklich, ehrlicherweise. Das war wirklich Wahnsinn. Da wurden halt einfach Hunde eingepfercht, einkaserniert, mehr oder weniger. liebevoll betreut, aber die Bedingungen waren einfach ganz beschissen, weil die Kommune da nicht wirklich sich drum gekümmert hat und nicht wirklich viel Geld investiert hat. Da waren sehr viele Hunde, fand ich überproportional viele Hunde, die ganz schön Issues hatten. Das war wirklich krass. Vielleicht war das jetzt ein Zufall, weil das so eine Periode war, wo eben einige Problemhunde da auch landeten. Aber das fand ich schon krass. In Italien war es anders und in Italien war es eben ja ein wenig italienisch, kann man so fast sagen. Also es war irgendwie so ein bisschen ja lax und nicht, dass sie sich nicht gekümmert hätten. Im Gegenteil, man hat das alles so mit ein bisschen mehr Leichtigkeit gesehen. Auch wenn in so einer Junghundegruppe, die dann zusammengehalten wurden, auch mal easy, keine Ahnung, 30, 40 Hunde waren, die da rumgetollt sind und mehr oder weniger kaum beaufsichtigt waren. Es gibt aber eine Schnittmenge und das macht immer Hoffnung, finde ich. Die waren alle unheimlich toll da. Also die alle, die da gearbeitet haben, waren unheimlich toll und haben das alles Menschenmögliche getan, um damit es diesen Hunden halt besser geht, irgendwann schnell, hoffentlich auch. Und das ist ja das, was dann irgendwie auch zählt. Aber man muss sich das gut überlegen, ob man dahin fahren will. Also ich glaube, es gibt auch Vereine, die finden es gar nicht so gut. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie irgendwas zu verbergen haben, sondern das liegt daran, dass sie ja wissen, dass das eine krasse Atmosphäre ist. Und geh mal in so ein Tierheim und du siehst erstmal die ganzen alten Hunde da sitzen. Du weißt genau, die werden wahrscheinlich keinen neuen Besitzer mehr finden. Und dann kommst du in ein anderes Gehege und da sind nur Junghunde und die prügeln sich durch den ganzen Bereich da im positiven Sinne, spielen miteinander, balgen. Manche liegen pennend in der Ecke rum, weil sie sich kaputt gespielt haben und überall springen Hunde rum. Und es ist irgendwie sehr, sehr lustig zu sehen, aber es ist auch viel zu klein meistens. Und also selbst wenn es nur Junghunde sind, diese Area ist zu klein und du denkst, boah, wen nehme ich denn jetzt alles mit? Und so kannst du es, 1000 Geschichten gibt es dazu erzählen. Man muss sich gut überlegen, ob man sich das gibt. Aber wir brauchen auch Menschen, die sich das geben und die sich das angucken und die da mithelfen. Das ist auch dann Teil der Wahrheit.
Ja, also ich glaube, es gibt halt auch schönere und nicht so schöne Orte und an schöne Orte gehe ich immer gerne, an die nicht so schönen. Also ich sag mal so, wenn es kein anderer machen würde, würde ich es auch tun. Aber ich bin echt froh, dass ich irgendwie auf anderen Posten sitze und irgendwie anders unterstütze, weil ich finde das wirklich hart und ich ziehe echt den Hut vor allen Menschen, die das tun. Wollen wir noch eine letzte Frage mitnehmen? Was denkt ihr, wie sehr eure Kinder und Hunde vom Miteinanderleben profitieren? Ist es überwiegend Win-Win oder seht ihr Grenzen? Willst du anfangen, Mike?
Doch, also ich bleib dabei. Es ist überwiegend eine Win-Win-Situation. Naja, wir haben es ja mit Lebewesen zu tun. Ne? Und da ist es halt einfach so, dass es auch um verschiedene Charaktere geht. Aber vielleicht bildet es mir ein, aber es ist schon so, dass gerade bei den Hunden aus dem Tierschutz, die sind schon sehr besonders und die sind auch, finde ich, die haben es einfach auch verdient, dass es ihnen gut geht. Und wenn wir das können, wenn wir da irgendwas so tun können, dann sollten wir es auch tun. Und was man da so zurückkriegt, ist halt exorbitant viel. Und ich glaube auch, dass das gerade das Leben mit Tierschutzhunden, ich komme auch gleich nochmal auf einen anderen Aspekt, etwas ist, was für Menschen, die so auch so eine soziale Ader haben, dass es einfach wirklich Gewinn bringt, weil die einfach ganz krasse Charaktere teilweise sind und es ist gut, dass sie es sind und es ist gut, mit denen zusammenzuleben. Es gibt einem auch irgendwie was, auch gerade jetzt in deinem Fall und hier natürlich auch, wenn es mehrere Hunde sind. Aber ich muss auch sagen, dass so ein Rassehund auch was Tolles ist, wenn ich jetzt differenzieren will. Und ich muss es differenzieren, weil das manchmal eben auch schon unterschiedlich ist. Da weißt du eben, dass es Charakterzüge gibt, die sind in der Rasse, liegen einfach klar in der Rasse. Und auch da ist es eine Win-Win-Situation. Immer eigentlich. Es ist jeden Tag eine Win-Win-Situation. Ich habe eher manchmal ein schlechtes Gewissen, dass ich dem nicht gerecht werden kann manchmal, weil es so viel ist auch, was gefordert ist in Wahrheit. Aber ich finde, also wenn ich mir vorstelle, ganz ohne Hund zu sein, das wird, weiß nicht, ob das ginge. Keine Ahnung. Wie ist es bei dir?
Ich glaube, meine Kinder, so wenn man es auf eine Waage legen würde, ist auf jeden Fall die Plusseite überwiegend. Also ich denke, sie profitieren extrem viel davon und sie sind auch wahnsinnig viel im Thema, wobei man muss immer aufpassen, ob sie da nicht auch ein bisschen ihrer Mutter gefallen wollen. Das frage ich mich immer, ob meine Kinder sich so für dieses Thema auch interessieren oder selbst so intensive Gefühle dazu haben, weil ich das habe. Und da muss man sich ja schon auch fragen, ist das wirklich aus dem Kind heraus oder ist das vielleicht einfach, weil man der Mutter auch ein Stück weit als Kind immer gefallen möchte. Und das, da muss man vorsichtig sein, ob das so ist. Auf der anderen Seite mussten die halt so viel schon zurückstecken, die Kinder für die Hunde. Also wir haben hier so viele Einschränkungen immer mal gehabt, seit jeher, seit die geboren sind. Als meine Kinder zur Welt kamen, hatte ich hier zwei Malinois rumlaufen. Da gab es Bereiche, in die durften die Kinder nicht. Da gab es Bereiche, in die durften die Hunde nicht. Und ich musste das immer alles überblicken. Ich musste immer tierisch aufpassen, dass sich beide Seiten gut tun auch. Inzwischen bei der aktuellen Gruppe ist es halt oft so, dass die Kinder sagen, ach, ich würde heute gerne irgendwie den ganzen Tag, weiß nicht, in die Stadt gehen oder irgendwas machen, wo ich dann sage, es geht nicht. Wir müssen jetzt mal erst in den Wald fahren, jetzt müssen mal erst die Hunde alle ausgepowert werden. Jetzt ist nicht Kinderzeit, jetzt ist Hundezeit. Also meine Kinder kennen das auch. Das ist völlig normal bei uns. Das heißt auch so, jetzt seid ihr nicht dran, jetzt sind die Hunde dran. Und dann müssen die Kinder auch mitlaufen. Da ist auch im Wald nicht, wir bleiben stehen und machen da ein Tippi oder so, sondern wir laufen, weil das ist jetzt Hundezeit und nicht Kinderzeit. Wenn meine Kinder Besuch mitbringen, muss der sich hier bei uns nicht auskennt, muss ich da sein, damit ich das Kind mit den Hunden zusammenführen kann. Das heißt, meine Kinder sind auch unflexibel. Wenn wir verreisen, ja, wer bleibt jetzt bei den Hunden? Wie machen wir das mit den Hunden? Also es ist schon sehr einschränkend. Ich müsste jetzt meine Kinder einfach mal fragen, die sind ja alt genug. Ich glaube, die kriegen, also sie sagen, Mama, wann kommt der nächste Pflegehund? Mama, können wir noch einen Hund haben? Mama, wann fliegen wir nach Rumänien? Also die haben richtig Bock, die lieben jeden dieser Hunde so sehr, die nehmen sich unheimlich viel Zeit für die Hunde und verbringen viel Zeit mit den Hunden. Letzten Sommer habe ich einen Kindertrickkurs gemacht für meine Kinder und alle Kinder aus meiner Hundeschule, damit die einfach auch ganz aktiv mit ihren Hunden was machen können, die Kinder. Ich glaube, es gibt Schattenseiten, aber wenn man einen Doppelstrich drunter macht, ist das ein absoluter Profit. Und es ist auch nicht schlecht, nicht immer dran zu sein als Kind. So ist die Realität irgendwo auch. Du bist halt nicht immer der Nabel der Welt. Und ja, du hast zwar ein Geschwister, aber am Ende ist Rücksicht nehmen auf ein weiteres Lebewesen und auch jetzt, was meine Kinder gelernt haben durch eine Hündin wie Abby, zu sagen, ich muss gerade meine Energie anpassen, weil das tut gerade dem Hund nicht gut. Das fördert, glaube ich, auch einige Charaktereigenschaften sehr. Also auf den Moment ist das vielleicht nervig, aber hinten raus glaube ich schon, dass die Kinder viel fürs Leben lernen.
Okay. Dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs dabei sein, dass ihr so viele Fragen gestellt habt und so viele tolle Kommentare. Genau. Und ja, nächste Woche gibt's wieder eine normale Folge. Am Dienstag dann schon auch. Und die hier könnt ihr euch natürlich, wenn ihr nicht um 17 Uhr es geschafft haben solltet, dann könnt ihr euch die natürlich nochmal anhören. Überall, wo es Podcasts gibt.
Wir haben ja auch noch sehr viele Fragen offen. Ich werde die gleich alle einmal screenshotten und wir werden sie einfach in den nächsten Wochen und Monaten noch irgendwie weiter abarbeiten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auch die letzten 300 Folgen und vielleicht noch die nächsten 300 Folgen. Mal sehen, wann uns der Stoff ausgeht, Mike. Wir müssen ja auch noch immer Themen haben hier.
Das stimmt. Macht mit, dann haben wir noch Themen.
Ja. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend.
Schönen Abend.
Spazieren.
Und bis bald.
Bis bald.
Tschüss dann. Tschüss, Sarah.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.